Herzlich willkommen zu Woke Women at Work, dem Podcast, in dem sich Sarah-Lena Eisermann und Maite Ulla mit inspirierenden Geschichten von berufstätigen Frauen und allen Facetten des Frauseins in der Arbeitswelt befassen.
So, herzlich willkommen, Julia Kahle. Endlich sehen wir uns wieder. Das hat jetzt, gut Ding braucht Weile. Jetzt ist sie in Berlin und wir haben sie natürlich gleich hier eingeladen ins Podcast-Studio zu uns. Ich darf dich kurz vorstellen. Du bist, wer ist Julia Kahle?
Ich bin gespannt. Wir haben uns nicht abgesprochen vorher.
Wir sind beide gespannt. Du bist gespannt. Du warst über 14 Jahre bei DB Schenker im Konzern. Dann hast du gesagt, okay, jetzt wechsle ich und bist Startup-Gründerin geworden und CEO. Du bist außerdem Landessprecherin Bayern beim Startup-Verband und du bist Mutter von zwei Jungs. Ganz, ganz viel. Du bist bestimmt noch viel, viel mehr. Und wir wollen jetzt ganz viel über dich erfahren. Herzlich willkommen mal von meiner Seite und ich übergebe mal noch an Maite für ein paar Willkommensworte zu dir.
Genau, ja, auch von mir herzlich willkommen. Schön, dass wir uns wiedersehen. Lass uns doch gleich da ein bisschen einsteigen, ne? Wir haben ja im Vorgespräch schon mal so ein bisschen sortiert, was dein Wechsel vom Konzern zur Gründung bewogen hat. Aber vielleicht magst du einfach mal erzählen, wann es wie bei dir losging.
Hey, total gerne. Jetzt muss ich aber auch erstmal nochmal loswerden, wie sehr ich mich freue, dass das heute alles so spontan klappt. Man muss die Feste feiern, wie sie fallen und auch die Live-Podcast-Aufnahmen, wie sie möglich sind.
Absolut.
Und
absolut.
Ihr habt da, und das vielleicht auch, also wirklich einen ganz, ganz tollen Podcast geschaffen. Also ich höre mir nicht viel an, weil die Zeit ist ja immer begrenzt, aber lots of hearts to you. Also das ist tatsächlich noch ein Format, das finde ich gefehlt hat und deswegen freue ich mich auch so, dass ich dabei sein darf.
Total, super cool.
Genau, und ich steige natürlich auch gerne einfach mal rein, so wie ich das damals übrigens auch gemacht habe, in ein neues Thema. Um exakt das Ganze zu formulieren, bin ich sogar damals aus meinem alten Job, Konzernjob mit Führungsfunktion, eine fette Komfortzone mit zwei Kindern. Also ich kann irgendwie oder konnte damals auch auf dem Land leben, weit entfernt vom Headquarter, viel remote arbeiten, meine persönliche Vereinbarkeit irgendwie maximal leben, hatte tolle Verantwortung, super viel Wertschätzung und eine faire Bezahlung, das ist ja auch immer wichtig, vergessen wir Frauen manchmal. Und bin trotzdem rausgegangen, weil ich nämlich eine sehr, sehr große mentale Belastung hatte während Corona. Zwei Kinder, zwei Vollzeitjobs.
Wie alt waren deine Kinder da?
Oh Gott, ich weiß schon gar nicht mehr. Sie sind jetzt 9 und 12. Sie waren beide, also der eine war gerade in der Schule, zweite Klasse, der andere
noch nicht.
Endphase Kindergarten. Okay. Und also ich war einfach so wie ganz, ganz viele Familien ja auch, so betroffen von der Situation, dass meine Kinder nicht betreut sind, dass denen auch offensichtlich nicht gut ging. Und ich aber den ganzen Tag von morgens bis spätabends in irgendwelchen HR-Krisensitzungen in Teams zu Hause war. Mein Mann sich auch irgendwie in seinem Arbeitszimmer eingesperrt hat, mir signalisiert hat, ich habe keine Kapazität hier, es brennt die Hütte. Und ich meine, ne, wir alle wissen es, man muss dann auch mal noch ein Essen kochen und so weiter und irgendwie doch mal zwei Worte sprechen. Es gab kein virtuelles Homeschooling, was auch immer, virtuelles Schulprogramm. Und das war einfach hart. Und in dem Moment wusste ich, hör auf deinen Bauch, jetzt oder nie, du musst da rausgehen, egal was das für ein toller Job ist. Aber es ging mir, ich wäre überall rausgegangen. Für mich war dieses, ich muss jetzt erstmal wieder atmen, ich muss gucken, dass da keiner kaputt geht. Nicht die Kinder, nicht meine Beziehung, nicht ich selber. Und ich wusste irgendwie gar nicht, was ich danach mache und hatte halt einfach 6 Monate Kündigungsfrist. Und das war, deswegen war mir klar, ich muss jetzt kündigen. Dann bin ich ja eh noch 6 Monate da. In der Zeit werde ich mir irgendwas überlegen. Mhm. Und ich kann aber nicht warten, bis ich weiß, was ich mache.
Wie
das
mutig,
war der Start.
Ja. Ja, krass. Aber ja, verstehe ich voll. Also meine Kinder waren ja zu der Corona-Zeit auch einer in der Endphase Kindergarten. Ich glaube 5, genau. Und die Kleine noch unter einem Jahr. Das heißt, ich war in Elternzeit und war sowieso der Default-Parent, der dann da abgestellt wurde, plötzlich 2 statt 1 irgendwie zu betreuen. Und Bei uns hat sich auch jemand irgendwie den ganzen Tag im Arbeitszimmer verschanzt und Calls gehalten.
Ja, es ist so eine verrückte Zeit und auch krass, dass wir, ist ja gefühlt schon lange her jetzt, aber krass, dass wir immer noch irgendwie influenced sind davon. Und ich glaube auch, es hat was mit den Kindern gemacht, wo wir ja bei den Familien und Selfcare-Konstrukt bleiben. Und deswegen finde ich es auch wichtig, also nochmal zu betonen, solche Krisen und Lebenskrisen und Momente, in denen man denkt, ich kann nicht mehr, führen oft zu was ganz Tollem. Und zu einer Perspektive, die man vorher nicht hatte. Also so auch bei mir.
Ja, total.
Ja,
ich glaube auch für die Kinder war das, also er hat Vor- und Nachteile, ne? Die haben irgendwie mal so ein bisschen mehr erlebt, was Arbeit eigentlich bedeutet und wie langweilig das aussehen kann. Aber wurden da irgendwie auch total mit konfrontiert, im Gegensatz zu sonst, wenn man noch ins Büro irgendwo hingefahren ist oder sie einfach immer vorher in der Schule und Kita abgegeben hat und die das nicht so richtig mitbekommen haben.
Ja, deswegen, ich bin ja voll für Flexibilität und Empowerment und auch früh wieder einsteigen, wenn man das möchte und kann im Job, aber eben bald mit einer guten qualitativen Betreuung und nicht, wenn sich Kinder selbst überlassen sind und irgendwie auch, man merkt, Mensch, da, das macht was mit denen. Mhm. Das macht nämlich auch was mit einem selber und da, glaube ich, sind wir uns einig, da ist nicht so viel wert, dass man es nicht auch irgendwie sein lassen könnte.
Ja, ja. Okay, also du hast dann einfach gesagt, ich kündige, ich suche mir was in den nächsten 6 Monaten, mal schauen, was da kommt.
Genau. Und ich hatte tatsächlich auch noch ich hatte ein sehr offenes, vertrauensvolles Verhältnis mit meiner damaligen Chefin. Und es ist mir wahnsinnig schwer gefallen, weil wir so eine gute Beziehung auch hatten, zu sagen, Mensch, ich gehe dann da raus und lasse sie quasi im Stich in so einer Situation jobmäßig. Und habe zu ihr gesagt, Mensch, ich brauche jetzt erstmal eine Auszeit, die kannte meine Situation und dachte irgendwie an Sabbatical. Und da hat sie noch zu mir gesagt, Julia, du hast Kinder, in einem Sabbatical bist du zu Hause und da wirst du auch keinen Abstand von den Themen haben, geh doch mal in ein Zen-Kloster. Und dann war ich tatsächlich, das war noch meine kleine Überzeugungs- und Mutschleife, die ich gebraucht habe, und dann war ich tatsächlich das erste Mal 5 Tage in so einem Schweigekloster und ich rede ja sehr gerne, ich wusste nicht, wie ich das so, wie ich damit umgehen kann. Nee, und da habe ich dann gemerkt, okay, wir haben alle nur ein Leben, das ist mein Leben, ich muss jetzt ganz klar allen Signalen folgen und daraus. Das heißt, eigentlich war der super wertvolle Tipp von meiner Chefin am Ende auch noch mein letzter Step, den ich gebraucht habe, um daraus zu gehen, ja.
Was ist mit dir passiert in dieser Zeit im Schweigekloster? Was waren da so die Gedankenprozesse, die angestoßen wurden?
Also super spannend. Ich empfehle auch allen Menschen, Frauen, Freundinnen von mir immer, es mal zu probieren, weil es ist natürlich unangenehm. Man muss sich mit sich selber auseinandersetzen und hat keine Ablenkung und kann nicht irgendwie versuchen, es Sachen zu verdrängen, sondern man ist einfach mit sich selber konfrontiert. Man meditiert eigentlich irgendwie von ganz früh morgens bis ganz spät abends und das kann jeder. Also ich habe noch nie meditiert vorher. Und dann kommen da so die ganzen Gedanken. Dann laufen natürlich auch Gedanken von, was du alles schon gemacht hast, bis wo soll das alles hinführen und wie geht's mir jetzt gerade durch deinen Kopf. Und ja, also das ist schon also eine krass, sehr, sehr krasse Erfahrung, die ich jedes Jahr wieder neu mache seitdem. Ich gehe jedes Jahr einmal ins Zen-Kloster für 5 Tage, um immer noch mal zu gucken, bin ich noch auf dem richtigen Weg oder laufe ich schon wieder irgendwo hin, wo es eigentlich gar nicht gut für mich ist.
Und woran machst du fest, dass, also wie hast du das so gespürt? Du hast eingangs auch gesagt, das Bauchgefühl war ganz, ganz stark, darauf zu hören, dann auch der Tipp, ins Zen-Kloster zu gehen, mit dir zu sein, auch dich mit dir selbst zu konfrontieren, ne, auch mal alles, das ganze Kontext, die Rollen, die du hast. Was hat sich dann so richtig angefühlt, so diesen nächsten Schritt oder ja, was war das in dir drin?
Also tatsächlich, diese Entscheidung eben rauszugehen, da wusste ich ja noch nicht, was ich mache, also kam wirklich komplett aus meinem Bauch und jeder von uns hat dieses Gefühl. Ich persönlich kann nur sagen, ich habe es irgendwie über die Jahre verloren. Durch die Kinder, durch meinen Job. Ich hatte dann auch, habe Werte übernommen, die bei uns im Konzern irgendwie Werte waren und mir waren Dinge wichtig, die mir vorher nicht wichtig waren. Ich hatte ein tolles Firmenauto und sowas. Eigentlich sind mir Firmenautos oder Autos total egal. Aber ich habe mich dann irgendwie auch kompetitiv verglichen und habe irgendwie versucht, da so meine Ziele auch im Beruflichen irgendwie, weiß ich nicht, von außen aufzunehmen, glaube ich, und da dabei zu sein. Und habe in der Zeit vergessen, dass mir das alles total egal ist und dass es für mich irgendwie gar nicht darum geht. Und in dieser Ruhe und in dieser Stille, die man eh mit Kindern, aber auch sonst oft gar nicht hat im Alltag, war ich dann damit konfrontiert und es war mir ziemlich klar. Also ich wusste es wahrscheinlich schon immer, ich habe es nur irgendwie völlig überhört und wollte es vielleicht auch gar nicht so ganz genau wissen, ehrlicherweise.
Ja, und was ist dann passiert?
Ja, dann war erstmal mein Mann überrascht. Ich meine, das kann ich so offen sagen, denn den hatte ich nämlich nicht involviert. Auch dafür stehe ich auch. Ich finde, manche Sachen darf man auch einfach nur mit sich selber ausmachen. Ich bin großer Fan davon, mir nicht reinquatschen zu lassen von außen, gerade weil ich gemerkt habe, wie sehr ich influenced war teilweise. Und ich habe das gar nicht tatsächlich auch weder mit Freunden noch mit meinem Mann geteilt, sondern wirklich geguckt, ist es das, was ich selber will? Weil natürlich auch gerade in der Situation kann natürlich dann auch leicht passieren, dass der eine dem anderen so irgendwie sagt, ja, es wäre doch einfacher, wenn einer von uns vielleicht verzichtet und sich dann irgendwie ein bisschen mehr Zeit freischaufelt für Care. Nee, und ich war dann einfach sehr, sehr offen. Und ich habe dann ganz viel Netzwerk gemacht mit Frauen. Unter anderem, wenn ich das sagen darf, in dem tollen Panda Female Leadership Network von der Isabel Heuer. Die ich vorher durch Zufall noch im Konzern als Speakerin eingeladen hatte und deswegen kannte. und da habe ich dann durch einen riesengroßen Zufall eine Nachricht oder so eine Message in diesem Feed in der Panda-Gruppe von meiner jetzigen Mitgründerin Anna gelesen. Also die hat da nämlich reingeschrieben, sie möchte was verändern zum Thema Betreuung und Care und das digital aufstellen. Und sie sucht noch jemanden, eine coole Frau, die Bock hat. Und ich dachte gar nicht, dass ich das bin. Ich dachte aber, wie cool, da will jemand was verändern, geht doch gar nicht, ist doch sowieso alles voll verfahren und was soll man denn da machen? Und die muss ich mal kennenlernen. Und dann haben wir einen virtuellen Call gemacht und dann haben wir uns live gesehen. Und dann haben wir gesagt, oh mein Gott, wir haben die gleichen Werte, wir wollen alle Female Empowerment, wir wollen Flexibilisierung, wir wollen gleiche Verteilung von Care-Arbeit. Und wenn du Bock hast, das mit mir zu machen, mache ich es mit dir und andersrum. Das war unser erstes Live-Treffen, 5 Stunden, 2 Wochen, nachdem wir den Call hatten. Ja, und dann wusste ich plötzlich, was ich mache. Nach meiner Zeit im Konzern.
Und damit bist du dann nach Hause und hast deinen Mann überrascht, oder?
Nee, das war tatsächlich bei mir zu Hause. Das war ja alles noch so ein bisschen in dieser Corona-Phase. Ja. Wir waren im Sommer mit offenen Fenstern und Türen.
Abstand.
Aber tatsächlich hatte ich meinen Mann mit den beiden Kindern zu lange auf den Spielplatz geschickt. Und nachdem dann wirklich, die kamen dann nach 2 oder 3 Stunden wieder und dachten, wir wären schon längst durch mit dem Kaffee. Und dann hat er relativ schnell gemerkt, dass mich das irgendwie echt positiv aufgeladen hat und da irgendwie was war, was irgendwie, ja, auf jeden Fall ist rechtfertigt, dem weiter nachzugehen.
Was für ein Glücksfall auch, ne? Also direkt jemanden zu finden, mit dem es so klickt, mit dem man sagt, okay, ich gehe diesen mutigen Schritt und wir gründen zusammen. Das ist ja auch eine krasse Einstellungssache, zu sagen, ja, ich mache das jetzt, wir machen das zusammen.
Also ich glaube tatsächlich, ich bin gar nicht die mutigste Frau auf der Welt, sondern ich bin einfach eine ganz normale Frau und ein ganz normaler Mensch. Ich glaube, jeder von uns kann dieses Gefühl nach oben bringen, sich mal Sachen zu trauen. Und es hilft, wenn man vorher eben in so einer Lebenskrise oder Situation ist, die erstmal sich nicht gut anfühlt. Und es hilft auch tatsächlich in dem Fall Kinder zu haben, weil die machen einen oft, finde ich, mutiger oder erden einen. Weil am Ende dachte ich mir, ich laufe jetzt los und versuche was. Egal, wenn das jetzt mal nicht klappt. Weil Hauptsache, meinen Kindern geht's gut. Das war so der Gedanke. Und es hilft tatsächlich auch, jedes Jahr ein Jahr älter zu werden. Denn ich bin jetzt 40 und ich liebe es. Und ich freue mich auch auf die nächsten Jahre, die kommen. Und ich bin viel mutiger, als ich es mit 20 war und gehe viel mehr selbstbewusst auch in Themen rein, von denen ich gar nicht weiß, ob ich sie kann. Und ich finde, das kann man auch mit 20 machen, wenn man das weiß und es jetzt hört, weil ich kann nicht mehr, als ich mit 20 konnte.
Ja.
Ja, finde ich total cool. Ja, also.
Wann war das nochmal? Also während Corona? Sind wir dann 2021, 2020 oder wann ist die Idee geboren?
Also das Treffen mit Anna war 2021. Im August 2021 bin ich nämlich bei Schenker raus und im März 2022 haben wir offiziell die GmbH Hey Nanny angemeldet. Und genau, dazwischen haben Anna und ich schon voll an allem gearbeitet, den Businessplan entworfen, hatten schon irgendwie so einen externen Programmierer, der irgendwie losgestartet ist und irgendwie es ist alles so über uns gekommen, also ganz verrückt. Erste Investoren, dann plötzlich doch eine professionelle Agentur, mit der wir noch einen besseren MVP machen konnten und erste Kooperationspartner, erste Kunden, also ich bin, also es kam irgendwie schon viel auch von selbst.
Ich glaube, wir müssen an der Stelle mal ein bisschen was über das Business erzählen und erklären, ne? Weil, genau, ihr habt gesagt, ihr möchtet an der Care-Arbeit was verändern. Wir haben ja auch schon in anderen Podcast-Folgen besprochen, wie es ja so im Default-Couple in Deutschland mittlerweile aussieht.
Also
auch gerade unter Akademikern ist ja jetzt der große Trend zurück zu den 50s, dass Frau dann Teilzeit arbeitet und irgendwie die Care-Arbeit noch nebenbei mitwuppt und ja, aber natürlich auch beruflich weiterhin aktiv sein muss, weil ne, zwei Einkommen sind schon besser als nur eins. Genau. Hattet ihr da schon so eine konkrete Idee, wie es sich verändern soll? Oder habt ihr gesagt, wir müssen einfach erstmal über Care-Arbeit nachdenken? Wer kann die sonst noch machen? Wie soll das aussehen?
Ja, also tatsächlich kamen wir von einem ganz konkreten Thema, nämlich von dem Thema Kinderbetreuung muss irgendwie qualitativ, hochwertig, sicher und flexibel werden, digital buchbar. Das heißt, wir haben angefangen und haben eine Plattform für Kinderbetreuung und für Nannies, deswegen auch Hey Nanny, also MWD natürlich, wobei es sehr frauenlastig ist, auch bei uns auf der Plattform. Das ist einfach das, was eben gerade gesellschaftlich tatsächlich auch abgebildet wird, aufzubauen. Haben dann aber tatsächlich relativ schnell auch gemerkt, dass wir das Thema auf das Thema Seniorenbegleitung, Elderly Care und so weiter ausbauen und dann eben zuletzt noch den Baustein Self-Care, wirklich achte dabei auf dich, wenn du gute Betreuung für deine Liebsten hast, lass dich entlasten, aber guck auch trotzdem nochmal, wie geht's dir mental aufgebaut. Das heißt, am Ende ist es ein Corporate Benefit, das geht nur über Unternehmen. Auch das ist uns ganz wichtig. Die sollen nämlich, das sehen wir, ganz stark Verantwortung zeigen für den finanziellen Baustein, aber eben auch für diese, naja, oft vermeintlich privaten Themen wie Vereinbarkeit und die ganzen Kita-Ausfälle im letzten Jahr und dieses, es wird ja nicht besser. Also für diese ganzen Vereinbarkeitsthemen und für Menschen, die Care-Arbeit leisten, wollen wir sozusagen einen Baustein anbieten. Und wir haben ganz tolle Unternehmen, die auch sagen, Mensch, ja, das hat noch gefehlt und wir wollen für unsere Mitarbeitenden da im Punkto Wellbeing und Care was machen. Mhm. Genau.
Kannst du noch kurz was zu Anna sagen? Also ihr Hintergrund ist,
yes.
Genau.
Also Anna ist die coolste Frau und das muss ich sagen und sorry für alle anderen coolen Frauen, ich kenne so viele, aber Anna ist die coolste Frau, die ich kenne. Anna ist 10 Jahre jünger als ich und hat keine Kinder, war Eishockey-Profispielerin, hat sogar eine WM gespielt in Österreich, ist mega tough, mega strukturiert, das ist unsere Zahlenfrau, die aber auch ganz klar, die hat einfach ein cooles Pokerface, die weiß, wo sie hin will, ist aber auch ein totaler Teamplayer. Und Anna hat tatsächlich neben ihrer, die war HR-Director in der Hotelbranche, nachdem sie aus diesem Eishockey raus ist, also irgendwann bist du dann ja auch in der Jugend schon wieder zu alt, um da auf das Thema Age Diversity zu kommen. Nee, und hat dann quasi so relativ schnell eine Karriere auch im HR-Bereich gemacht und war in Österreich und in den USA und in Deutschland und hat dort immer nebenbei bei irgendeiner Familie gebabysittet, weil sie Impact stiften wollte und ja keine Kinder hatte. Und da hat sie sehr oft das Gleiche gehört, Familien finden niemanden Vertrauenswürdigen, es ist einfach total schlimm, also es ist schwierig zu kombinieren, wenn zwei arbeiten müssen, wollen, dürfen und Kinder da sind. Und sie hat gesehen, wie toll der Job eigentlich ist, aber wie schwierig, weil ne, oft Schwarzarbeit, du weißt auch nicht, wo gehst du hin, bist nicht versichert, wenn was passiert. Und es ist gar nicht so bekannt, dass es so ein cooler Nebenjob auch sein kann. Ne? Also auch für Menschen, die schon einen haben oder die irgendwie studieren und eben nicht aus der klassischen Ausbildung kommen. Und ja, dann kam sie eben auf die Idee und gesagt, da muss ich was machen. Und man darf nicht vergessen, sie ist Tochter eines Gründers. Also ihr Vater ist selbstständig und Unternehmer und Anna hatte im Vergleich zu mir irgendwie auf dem Schirm, dass es eine Option sein könnte, mal auch selber was aufzubauen. Und ja, also deswegen, ich bin volles Lobes und wir sind schon durch viele auch schwierige Phasen durch, weil ja, jeder, der ein Startup aufbaut, am Anfang kein Geld hat, noch kein Produkt hat, nicht weiß, ob das ankommt. Da muss es irgendwie passen, dass man da cool miteinander ist und auch sich gegenseitig empowert, aber auch sich mal ganz klar die Meinung sagen kann. Wichtig, wichtig.
Ja, ja. Ich habe jetzt so rausgehört, dass es in deiner Familie kein selbstverständliches Projekt war. Gab es da irgendwie Gegenwind oder so, als du gesagt hast, hey, ich will jetzt das machen, ich gehe aus dem Konzern raus? Gab es da Stimmen zu?
Nee, gar nicht. Also ich muss sagen, und das hat mich selber natürlich auch geprägt. Mein Vater war selber lange im Konzern, meine Mutter war Hausfrau sehr lange, bis mein Bruder und ich quasi irgendwie 18 waren, also 18 und 16, so nach dem Motto. Dann sind die Kinder versorgt. Und ich habe zu Hause gesehen, was ich später nie haben will. Ich liebe meine Eltern, die sind auch noch zusammen und glücklich und hoffentlich noch sehr, sehr viele Jahre. Die haben das auch so gut gemacht, wie sie es konnten. Aber ich habe eben gesehen, dass mir da ein Stück weit die Freiheit und Flexibilität meiner Mutter gefehlt hat, vor allem auch finanziell. Und das wollte ich nicht. Und deswegen war auch immer relativ schnell klar, auch im Konzern schon, dass ich wieder früh einsteige, dass ich viel arbeiten möchte und irgendwie ein bisschen nach mir da schaue. Und meine Eltern, als sie gehört haben, dass ich gehe, das waren noch die ersten nach meinem Mann, den ich das mal gesteckt habe, so Mama, Papa, übrigens, wundert euch nicht, die waren dann da und haben gesagt, hey, wenn es gut ist für dich und du glücklich damit bist, ist eh alles für uns super. Vielleicht ist es sogar eine sehr gute Entscheidung, weil dann hast du mal ein bisschen weniger Stress. Weil dann arbeitest du ja vielleicht ein bisschen weniger.
Das war ja so, die dachten bestimmt, dann bist du zu Hause und kannst dich auch mehr um die Kinder kümmern und
aber,
um dich.
Aber witzigerweise dachte ich das auch ein bisschen. Mhm. Also ich dachte, wenn ich jetzt selber bestimmen kann und mal gucken und wir machen da ein bisschen was. Und
das wäre jetzt meine nächste Frage. Also selbstständig, Gründung.
Selbstständig,
genau. Du bist ja raus, weil es zu viel war, ne? Mental Load, Mental Health, also es war zu viel, du wolltest dich auch nochmal besinnen. Was war dann anders in der Gründungsphase, die ja auch sehr stressig ist, wahrscheinlich auch sehr unsicher? Was war dann für dich anders?
Also die Unsicherheit, wie gesagt, war für mich kein Thema, weil ich wusste ja, das ist jetzt gut so. Ich hatte nicht das Ziel, das muss irgendwie jetzt abgehen und es muss erfolgreich werden. Es sollte für mich einfach auch meine Erfahrung sein. Mhm. Und damit war ich schon happy, das war sozusagen mein Ziel. Und man muss auch dazu sagen, ich habe es natürlich auch einfacher als jemand, der vielleicht aus der Uni kommt, der sich vielleicht alleine finanzieren muss und der noch nicht schon 15 Jahre eben gearbeitet hat und gut verdient hat, weil ich hatte auch nicht die finanzielle Sorge, dass wenn ich jetzt erstmal nichts verdiene die nächsten Monate, dass ich dann irgendwie Existenzprobleme habe. Das muss man einfach nochmal ganz klar sagen, weil das ist Luxus und
ja,
so geht es nicht jedem.
Mhm.
Und genau, als ich dann da losgestartet bin, dachte ich auch, wir versuchen jetzt erstmal was und wir können ja unser eigenes Tempo bestimmen. Und es wurde dann natürlich schon immer phasenweise total stressig. Aber wir sind jetzt tatsächlich fast nach 3 Jahren an dem Punkt, wo wir sagen, wir regulieren das und wir machen Urlaub, wir vertreten uns und hey, Nanny wird nicht besser oder schlechter, wenn wir uns die Auszeiten nehmen, die wir brauchen und wenn wir nicht nachts durcharbeiten, wie fancy Berliner Startups mit, weiß ich nicht, noch einem Bier oder Sekt oder was auch immer, um 2 oder 3 Uhr nachts uns da irgendwie Messages schicken, sondern wir respektieren gegenseitig unsere Off-Times, wir ermutigen uns dazu. Anna geht auch inzwischen ins Zen-Kloster einmal im Jahr, also dass wir haben so unsere Mental Rituals geschaffen. Mhm.
Wahnsinn.
Mhm.
Ich würde gerne noch ein bisschen was über Hey Nanny erfahren. Zumal, das wäre mal ganz spannend, wie ihr das seht. Also der Staat sollte ja eigentlich dafür Sorge tragen, dass dass eine gute, flächendeckende Kinderbetreuung gewährleistet wird. Und ich saß letzte Woche mit 2 Freundinnen. Die eine hat ein Neugeborenes, die haben 30 Kitas angeschrieben, da kamen 2 Antworten zurück. Schreiben Sie uns keine weiteren E-Mails, wir melden uns bei Ihnen. Die anderen 28 haben sich noch gar nicht gerührt. Und bei einer anderen Freundin haben die einfach freitags mal einen Tag die Kita dicht gemacht, sodass meine Freundin da auch nicht arbeiten kann. So, jetzt leistet ihr ja einen extremen Beitrag, dass sich das verändert, aber ihr nehmt ja auch so ein bisschen, ne, also es ist ja auch, die Unternehmen bezahlen das oder wie kann man sich das genau vorstellen? Also würde mich nochmal so diese Metaperspektive auch interessieren und ob ihr da auch politisch irgendwie dann auf der Ebene mitdiskutiert, ich weiß nicht, ob ihr da oben schon angekommen seid oder auch über einen Startup-Verband. Also wie ist die Zugkraft und
genau, also ich steige mal bei der ersten Frage ein, weil da haben wir eine ganz klare Haltung. Wir wollen flexibilisieren, wir wollen Betreuungslücken schließen, auch vertraulich und immer wieder mit den gleichen Menschen. Wir haben ja nicht nur Erzieher und Pfleger, sondern eben Menschen, die gar nicht die Ausbildung haben, sich aber interessieren und sich irgendwie qualifizieren lassen mit auch Erste Hilfe am Kind und am Senior. Wie gesagt, die Lücken und die Randzeiten und die Schichtzeiten und dass es einfacher wird, wir können nicht das komplette System ersetzen und das halten wir für maßgeblich relevant für die gesellschaftliche Zukunft, für Equality, für auch einen Wirtschaftsstandort Deutschland. Und deswegen versuchen wir überall da, wo es geht, auch politisch uns zu äußern und auch ganz klar zu staten, dass da Geld fließen muss, dass die Situation auch dieser Jobs einfach sich so dermaßen verändern muss. Ich verstehe, warum man heute nicht Erzieher oder Erzieherin werden möchte. Die Verantwortung, der Druck, der Betreuungsschlüssel, das Gehalt, das ist eine ganz desaströse Mischung und die gibt's nicht erst seit gestern. Also wie gesagt, meine Kinder sind schon ein bisschen größer. Die Situation verschlechtert sich weiterhin, sie verbessert sich nicht. Und das, obwohl wir waren letztes Jahr tatsächlich, und es war natürlich mega fame und cool, in einem Spiegelbeitrag, die Kita-Krise. Also mittlerweile große Medien, auch viel Aufmerksamkeit fließt schon da rein in dieses Thema Zusammenhang zwischen nicht vorhandener Betreuung und nicht vorhandenen Menschen, die arbeiten können oder die nicht produktiv sind. Also man weiß es und die Politik weiß es auch. Und ehrlicherweise gerade, ich will nicht sagen, ich bin enttäuscht, also ich meine, wir kämpfen weiter und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Ansatz, da auch dran zu bleiben. Also es muss was passieren und es muss Geld fließen in die richtige Richtung. Es muss auch einfach ein Zeichen gesetzt werden, dass hier Menschen wichtig und wertvoll sind und gerade unsere Zukunft auch, wenn wir jetzt auf die Kinder schauen. Ne? Und zweite Frage mit dem Startup-Verband, ja. Ich liebe es sehr, dass wir Verena Pauster inzwischen als Vorstandsvorsitzende haben. Nicht nur, weil ich großartig finde, was sie selber schon geschaffen hat und wofür sie steht und dass ich finde, dass wir mit ihr auch einfach im Verband nochmal stärker Haltung für extrem wichtige auch Gründer und Gründerinnen-Themen und Wirtschaftsthemen hier in Deutschland voranbringen, sondern weil wir tatsächlich mit ihr auch das Thema Vereinbarkeit auf die Agenda genommen haben. Und das ist nämlich auch ein Riesenthema, wenn man Gründerinnen anschaut. Mhm. Auch da verschiedene Quoten und da können wir, es gibt auch ein Gründerinnen-Pay-Gap und es gibt auch das Thema, dass einfach mit Kindern zu gründen und als Frau immer noch mal ein bisschen anders ist, als wenn man eben keine Frau ist. Genau, und deswegen, also wir versuchen es über alle Kanäle, unseren Beitrag zu leisten, eben über die Unternehmen, weil ich glaube, das ist auch schon viel, was wir da bewegen können. Und dann aber ganz klar zu sagen, das kann es nicht sein.
Hm. Sehr cool. Genau, wir hatten ja schon mal überlegt, Gründen mit Kindern, da braucht man Ressourcen. Und mich würde super interessieren, wer oder was hat dich unterstützt in der Zeit? Also, weiß ich nicht, warst du in der Lage, schon selber irgendwie dir Babysitter zu organisieren und zu sagen, ich brauche jetzt nochmal zwei Stunden frei, um was fertig zu machen? Welche Rolle hat dein Mann gespielt oder deine Eltern? Wie würdest du das beschreiben?
Ja, ich hole mal ganz kurz aus. Und zwar wohne ich im sehr ländlichen Raum und auch wieder da, wo ich aufgewachsen bin, weil dort meine Eltern leben. Mhm. Und dort bin ich auch schon während meiner Konzernzeit hingezogen, obwohl ich eigentlich 2 Stunden entfernt in einer Stadt unser Büro hatte. Mhm. Der Gedanke war ganz klar, ich habe lange eben auch in Wiesbaden gewohnt, in Frankfurt in Wiesbaden. Der Gedanke war da, hey, der Kindergarten, ne, wenn der um 3 zumacht oder um manchmal auch um 2:30 oder manchmal gar nicht auf. Ich habe da niemanden, der da mal einspringen kann, wenn ich nicht da bin oder mein Mann auch nicht da ist. Und deswegen sind wir in Richtung meiner Eltern gezogen, die allerdings dann auch relativ schnell nicht mehr so fit waren und die wir dann auch nicht zusätzlich belasten wollten oder konnten. Das heißt, ich bin jetzt trotzdem sehr froh, da zu sein. Aber dieser eine Gedanke, der gerade auch schon aufkam, hey, die Eltern, also die sind auch nochmal Backup, war dann irgendwie so ein bisschen Haken dran. Zweiter Punkt war, ich habe relativ schnell oder mein Mann und ich haben relativ schnell ja gemerkt, dass wir beide sehr gerne weiterhin arbeiten wollen und können und dass ein Konstrukt aus einem Kindergarten oder einer Krippe alleine nicht ausreicht. Zumal man auch sagen muss, auf dem Dorf, ne, dann werden alle Kinder plötzlich abgeholt um 3, die hat aber eigentlich bis um 4 offen. Wir sind alles nur Menschen und also mein Mutterherz hat da geblutet und ich kann nicht jedes Mal als allerletztes immer mein Kind abholen, war das so mein Gedanke. Mein Mann hat das ganz pragmatischer gesehen, er hat gesagt, nee, komm. Und ich habe dann auch das große Glück, mein Großer, der war super easy und der hat dann auch immer ganz stolz gesagt, Mama, ich war als Letzter alleine da, wir haben auch noch alles aufgeräumt und es war voll cool, weil ich durfte dann das und das machen mit der Erzieherin zusammen, was ich sonst nie machen darf. Oh, krass, aber das war, das sind ja auch so Situationen, an die denkt man gar nicht. Ja? Selbst wenn die Krippe da so lange offen hat und jemand da ist.
Schon der Letzte, ja. Wow.
Ja, und ja, auf dem Dorf, im ländlichen Raum, gefühlt, ja, da arbeiten jetzt auch wieder mehr Frauen, aber viele eben bis um 12, Teilzeit, ein paar Stunden oder auch lange gar nicht.
Ich gehe ganz oft erst um 4 los.
Ja, ja. Und deswegen, es ist nicht die Lebensrealität. Und an Tagen, in denen ich in Frankfurt war, schon gar nicht. Und ja, es, also wie gesagt, ich bin in einer tollen Partnerschaft und mein Mann hat dann auch schon auch versucht, ne? Dann holt man halt die Kinder ab und arbeitet dann noch flexibel 2-3 Stunden oder nachts. Auch beliebte Methoden, ja. Die man nicht zu lange eben machen sollte, weil sie nicht gesund sind, finde ich. Genau, also deswegen, wir haben relativ schnell auch das Konstrukt Babysitter für uns entdeckt. Noch vor Hey Nanny und jetzt bin ich aber tatsächlich auch gerade, ich meine, meine Jungs sind groß, ne? Aber mein Großer nutzt zum Beispiel die Hausaufgabenbetreuung noch, das ist super. Also jetzt bin ich in einer anderen Stage und ich brauche aber trotzdem zusätzlichen Support. Und ich glaube, es ist auch keine Schande zu sagen, wenn ich mir helfen lasse, sondern ich versuche alles auszulagern, was geht. Also in meiner Partnerschaft gleichwertig zu verteilen, was nicht immer klappt. Was aber immer besser klappt, weil wir ja auch in dieses Thema oder mit diesem Thema wachsen. Mhm. Dann versuche ich, meine Kinder aktiv einzubinden und denen zu zeigen, es ist halt keine perfekte Welt und ihr könnt, je größer ihr werdet, auch immer mehr eigenen Beitrag leisten. Und dann versuche ich eben, tolle, tolle zusätzliche Menschen mit einzubinden, von denen ich denke, dass sie einfach uns entlasten und irgendwie bereichern. Mhm. Und da gehören Hausaufgabenbetreuer, Nachhilfelehrer und eben auch früher Babysitter mit dazu. Mhm.
Also, ja, gute Strategien, um sich so ein richtig gutes Netzwerk und Support-System außerhalb aufzubauen. Mich würde noch interessieren, Paarbeziehungen, das hast du ja jetzt auch ein paar Mal erwähnt, und im Sinne von so einer Karrierevorstellung, über 14 Jahre im Konzern, dann diesen Schritt zu sagen, stopp, nochmal reflektieren, was will ich denn eigentlich? Welche inneren Ressourcen hattest du da auch, zu sagen, ja, oder da passieren ja bestimmt auch ganz viele Vergleiche. Man ist ja im Außen, jetzt gehe ich da raus, was denken die anderen, was mache ich denn hier? Also es klang alles, dass du das innere Ja für dich hattest, aber wie war das so für dich, auch im Vergleich, auch in deiner Partnerschaft und dann auch zu sagen, so, ich mache das jetzt für mich, dieses Stärkende, ich denke jetzt auch gerade an andere Frauen, die vielleicht davor sind, zu sagen, okay, ich mache diesen Schritt jetzt für mich, obwohl ich Verantwortung für Kinder habe, obwohl ich in einer Partnerschaft bin, vielleicht auch, ich bin verantwortlich für meine Eltern, also diese ganzen Strippen, die da noch so dranhängen, zu sagen, stopp, das mache ich jetzt für mich. Ich glaube, gerade für Mütter ist das ja auch eine ganz essentielle Sache, sich da nicht selbst zu verlieren, ne?
Ich glaube, wenn man ganz ehrlich ist, gibt es ein paar Jahre, da geht es gar nicht anders. Da läuft man irgendwie auf der, ich weiß nicht, auf der Not, auf den, mit den letzten Notreserven und kann auch nicht irgendwie, also ich habe es auch nicht geschafft, mal für mich zum Yoga zu gehen, irgendwie meine Freundin groß zu sehen oder irgendwie mir mal die Augenmaske drauf zu machen, sondern da war ich wirklich immer auf der letzten Reservespur unterwegs. Und ich glaube, das ist einfach nur eine Zeit, die muss man für sich selber begrenzen und man muss gucken, was gibt es für Wege gemeinsam daraus. Und das wird natürlich automatisch mit dem Alter der Kinder und wenn die anfangen zu schlafen und selbstständig zu werden, besser. Aber tatsächlich, ja, ich würde alle Frauen ermutigen wollen, sich gegenseitig zu empowern. Ganz wichtig. Deswegen erzähle ich das auch so ehrlich, weil ich habe das nicht alles so gemacht und bei uns läuft es jetzt toll und wir treiben da ein Thema voran, für das wir brennen. Das ist ein riesiges Geschenk, sondern es gab natürlich auch ganz viel. Ne? Es gab auch Diskussionen mal mit meinem Mann zwischendurch, wer arbeitet mehr und wer verdient denn eigentlich mehr? Und das war nie ich. Trotzdem war mein Job für mich auch sehr, sehr wertvoll, auch schon im Konzern. Und ich habe da auch viel erreicht, aber halt nie genauso viel. Und ich habe mich da schon auch so Mitte 20er versucht, irgendwie kompetitiv, glaube ich, mit meinem lieben Mann, der das vielleicht auch anhört, ein bisschen zu messen und zu zeigen, hey, ich kann das auch alles. Und dann, wie gesagt, eben auch im Außen, im Unternehmen zu sehen, das macht ja auch Spaß, ne? Hey, cool, das kann ich auch. Und dann sagt da jemand, Frau Kahle, das haben Sie aber toll gemacht und so. Und irgendwie, das gibt mir ja schon was. So, und dann aber irgendwann festzustellen, und wie gesagt, ich glaube auch, das ist so eine Alter, ist ein Geschenk des Alters, also des jungen Alters, zu merken, okay, für mich selber, mich vor mir selber gut zu fühlen, ist viel, viel wertvoller und sich selbst mit meinen eigenen Zielen zu messen und nicht mit den Zielen der anderen, ist auch sehr, sehr viel wertvoller. Und genau, und ja, also so ein bisschen Scheißegal-Haltung hilft. Also ich glaube auch ganz viele Menschen da, die bei mir wohnen und so, ich mag sie alle und ich bin auch auf jedem Dorffest und ich bin auch auf den Fußballvereinsfesten von meinen Söhnen und so weiter und ich finde, ich bin da ja da aufgewachsen, ich liebe das, ich bin ein Dorfkind, lebe aber trotzdem manchmal ein bisschen anderes, verrücktes Leben mit ganz vielen anderen Seiten und ich glaube, dass ich, der ein oder andere hat sich da schon vorher, glaube ich, gedacht, jetzt fährt die mit ihrem Firmenwagen nach Frankfurt und hat da irgendwie was Schickes an und kommt zu spät und jetzt das Kind wieder als letztes abgeholt und jetzt muss der Mann schon wieder kommen, weil es ja immer noch da nicht gleich verteilt ist. Ich glaube, Berlin ist da ein bisschen moderner. Und ehrlicherweise ist es mir völlig egal. Es gibt so eine Handvoll Menschen, aber der Rest. So, und deswegen auch, was danach, also auch mit der Änderung jetzt in mein Startup-Leben, das war dann auch für mich nicht relevant, was jemand davon hält.
Und das ist super. Ich glaube, da muss man sich wirklich aktiv von frei machen. Ja, auch wenn Berlin da ein Stück weiter ist natürlich, wurde auch mein Mann schon oft dann irgendwie auf seine alleinerziehenden Rolle angesprochen. Wenn er mal wieder die Kinder abholen muss oder hingebracht hat und abgeholt, der Arme. Ich glaube, ja, da tappt man auch immer wieder rein, ne? Einfach, wenn man nicht so in dieses Schema F von bestimmten Menschen passt. Und es ist gar nicht mehr unbedingt jetzt an Postleitzahlen oder Ähnliches geknüpft, sondern es ist einfach so Stereotypen, die überall schlummern.
Ja, und ich glaube, gerade deswegen dürfen wir nicht schweigen und müssen irgendwie sichtbar und laut sein, um wieder anderen Frauen Mut zu machen und zu sagen, hey, ja doch, das ist völlig okay, du bist damit nicht die Rabenmutter oder die eben nur so super egoistisch da ihr Ding macht. Ja, auch Egoismus ist, finde ich, gesund in guten Maßen, aber es geht. Es geht, wenn man möchte und man darf es ruhig auch machen.
Machen, gutes Stichwort. Was habt ihr so vor? Was kommt da noch? Du hast gesagt, es ist jetzt nicht nur die Kinderbetreuung. Ihr habt ein breiteres Angebotsspektrum mittlerweile. Was kommt da noch?
Also im Moment, wie gesagt, haben wir die drei Schlagwörter Childcare, Eldercare, Selfcare und das ist the package for now. wir sind eher gerade dabei, ein bisschen unseren Service zu erweitern oder unser Angebot zu erweitern, insofern, dass wir jetzt schon in Deutschland und Österreich sind und gerade die Schweiz planen. Wir wollen ein bisschen weiter internationalisieren und einfach noch viel, viel mehr Menschen, die Care-Arbeit leisten, so einen Zugang geben. Und ehrlicherweise, ich plane gar nicht so genau. Wir haben natürlich an alle unsere Investoren, wir haben natürlich sehr gute Kalkulationen und Planung für die nächsten 5 Jahre. Nein, das wissen die natürlich auch. Aber man muss auch so ein bisschen go with the flow machen. Und das merkt man und das lernt man auch menschlich gesehen im Startup, weil Try and Error haben wir von Anfang an gemacht. Wir hatten echt auch ein paar Pivotierungen, dass wir gemerkt haben, okay, da müssen wir nochmal anders abbiegen oder das ist gefragt und das wird genutzt und das können wir viel besser als andere vielleicht. Und genau, also deswegen, ja, ausbauen, weitermachen und dann mal gucken, wo es hinführt.
Und warum habt ihr euch mit dem Produkt an Firmenkunden gewendet? Was war so die Entscheidungsfindung in dem Bereich?
Genau, also wichtigstes Thema eigentlich, wir haben ja letztes Jahr auch coolerweise den Impact Award in Deutschland gewonnen mit unserem Produkt. Ausschlaggebend war tatsächlich für uns zu sagen, wir wollen nicht eine Plattform oder einen Benefit schaffen für Menschen, die ein bestimmtes Einkommensniveau haben, sondern wir wollen den Zugang gleichmäßig verteilen. Und wir haben jetzt ja auch Unternehmen wie Cola oder so, die einen zusätzlichen Zuschuss für Produktionsmitarbeitenden und so weiter nochmal extra rausgeben. Also wirklich Menschen, die eigentlich vom Lohnniveau sich unseren Service nicht leisten können, auch wenn er bezahlbar und steuerlich absetzbar und so weiter ist. Und die das aber auch ja für den Arbeitskontext, also für den Vorteil des Unternehmens ja nutzen, weil dadurch sind sie arbeitsfähig und können an Randzeiten und in Schichtzeiten und so weiter trotzdem arbeiten. Und deswegen haben wir relativ schnell gesagt, wir finden, Unternehmen sollten da Verantwortung zeigen. Das sind die, die finanziell auch profitieren von dieser Produktivität und von den Menschen, die sie dadurch gewinnen können. Und wir geben denen ein bisschen mehr Arbeitgeberattraktivität und dafür nutzen Unternehmen diesen, auch für ein Unternehmen steuerlichen Vorteil. Geben das sozusagen allen, die es brauchen. Also das war eher so dieser Zugang, den Steuervorteil auch zu nutzen.
Ich könnte mir ja vorstellen, dass gerade die Unternehmen euch die Tür einrennen. Ist das denn so? Also diese Arbeitgeberattraktivität, ich brauche Fachkräfte, vielleicht habe ich dann irgendwann mal gehört, ja, ich muss da ja was tun für meine Arbeitgebermarke. Wie ist es tatsächlich, das tatsächliche Bild?
Ja, also wir sind noch ein Startup. Mhm. Wir brauchen natürlich Sichtbarkeit, weil uns kennt gar nicht jeder. Also von daher danke auch dafür, dass wir da drüber sprechen, weil das hören ja dann auch wieder eure Hörer, Hörerinnen und tragen das vielleicht in Unternehmen weiter. Aber prinzipiell ist es tatsächlich so, dass gerade eine gute Zeit für das Thema ist. Viele Unternehmen verstehen, dass keine Privatsache ist, sondern das ist ein Need. Und eigentlich möchte ich als Unternehmen auch Benefits anbieten, die genutzt werden und die gebraucht werden. Und also deswegen, es gibt viele Unternehmen, die es schon auf dem Schirm haben, aber nicht alle. Und viele haben auch gerade wirtschaftliche Themen und investieren nicht, haben Hiring Freeze und so ist es einfach und geben auch nichts aus an zusätzlichen Benefits dann. Da sagen wir immer, okay, guck doch mal dein bestehendes Portfolio an und schau doch mal an, wie viel Geld da vielleicht schon in sehr langjährige Contracts fließt von Angeboten, die null genutzt werden oder die man nicht tracken kann oder die vielleicht auch nicht mehr zeitgemäß sind. Und dann kannst du vielleicht mal sortieren und vielleicht macht es ja schon Sinn, auch in einer wirtschaftlich angespannten Situation gerade die Menschen zu halten, die ich auch bei einem Change immer halten will und die dann aber, wo man ganz besonders aufpassen muss, dass nicht die gehen. Genau, aber es ist, ja, also es ist kein Selbstläufer. Da gehört viel nochmal Sichtbarkeit dazu und auch mal den Return on Invest nochmal zu kalkulieren.
Okay. Und wie sieht es dann konkret aus? Also wenn ein Unternehmen euch gefunden hat, überzeugt ist von der Leistung, das es einführen möchte, was sind so die Steps? Vielleicht einmal für die Unternehmensseite, aber auch für die Arbeitnehmerseite.
Genau, den Unternehmen sagen wir, unser Ziel ist, dass wir keinen Aufwand in HR verursachen. Das ist unser HR-Lerinnen-Background. Also wir übernehmen quasi das komplette Onboarding, Kommunikation, machen noch Employer Branding dazu und sind dann quasi relativ schnell mit den Mitarbeiterinnen selber im Austausch. Also die Unternehmen, die uns für 12, 24 Monate, wie auch immer, als Benefit implementieren oder erstmal testen, die geben ihren Mitarbeitenden einen Coach zu unserem Benefit-Portal weiter. Mhm. Und dort können die sich selber eine pädagogische, psychologische Hilfe buchen zu verschiedenen Themen. Die können an unseren Webinaren teilnehmen, mal Yoga mit uns machen. Die können sich, wenn sie eben ein Kindersupport-System brauchen oder für ihre Eltern jemanden, der den dementen Vater vielleicht auch irgendwie besucht oder zum Arzt begleitet oder mal kocht etc., können sich da eben auch Alltagshelfer bei uns finden und buchen. Und die nutzen quasi sozusagen alleine unser Portal. Unternehmen können dann einmal noch entscheiden, wie viel geben sie weiter, wie viel Bucket oder wie viel Zuschuss für diese Betreuung stellen sie noch zur Verfügung und haben ansonsten keinen Task mehr, sondern kriegen dann im Dashboard wirklich die Zahlen und können gucken, wie das, was auch ihre Teams wirklich brauchen. Weil das siehst du ja oft, wenn du was einführst und schaust, dann weißt du überhaupt, so viele Menschen brauchen Alltagshelfer oder interessieren sich fürs Thema Pflege. Das weiß man oft nicht im Unternehmen. Mhm. Also strategisch auch ganz spannend, dann vielleicht weitere Maßnahmen zu implementieren. Ne?
Ja, total. Also mir stellt sich die Frage, warum. Also es ist irgendwie so ein Win-Win-Win. Win-win.
Und ich muss auch tatsächlich nochmal was zu diesem Pflegethema sagen, weil wir kommen ja alle von den Kindern und haben jetzt auch viel mit Vereinbarkeit und Familie und Beruf und so weiter gerade mit reingenommen hier. Wer Kinder hat, das wissen Unternehmen oftmals noch oder gerade bei kleinen Kindern, wer nebenbei gerade die Schwiegereltern pflegt oder dann mentalen Struggle, gar nicht. Mhm. Und man traut sich oft auch gar nicht. Also klar, kommt auf die Kultur an und vielleicht wissen es die im direkten Team, die Kollegen. Aber dass sowas mal transportiert wird oder irgendwie abgefragt wird, auch von den allerwenigsten Unternehmen.
Und es ist ja auch exponentiell aufwendiger, weil es in der Pflege ja oft eher in die andere Richtung geht. Die Kinder werden immer selbstständiger und wenn du einen Angehörigen pflegst, wird es eher immer aufwendiger. Es ist so eine Kurzzeitgeschichte, wo sie dann wieder gesund werden, aber in der Regel genau, läuft es ja auf eine andere Zeitverteilung raus.
Und gleiches Thema, was wir vorhin hatten, auch da, es gibt jetzt schon 300.000 Pflegekräfte zu wenig, es ist ein Riesenthema, demografischer Wandel, auch da, die Politik ist da gefragt, ja, nicht nur die Unternehmen, aber die Politik muss da rein investieren. Mhm. genau. Aber jetzt sind wir natürlich schon sehr tief eingestiegen. Ihr empowert ja auch immer Frauen, irgendwie so ihr eigenes Ding zu machen. Und deswegen auch eure Startfrage mit vom Konzern quasi in die Gründung. Also da, wenn ihr da noch irgendwas habt, dann beantworte ich das natürlich auch total gerne.
Ich glaube, haben wir schon ganz gut abgeklopft, ne? Aber genau, wenn du jetzt zurückblickst auf diese letzten 5, 6 Jahre, was würdest du denn anderen Frauen mitgeben wollen, die sich vielleicht mit so einer Thematik schwanger tragen oder überlegen, aus dem Konzern rauszugehen? Oder was ist so dein Tipp für diese Phase, außer ein Schweigekloster zu gehen? Das habe ich mitgenommen.
Schön, dass du es nochmal aufnimmst, Mati. Also, der erste Tipp, einmal zu checken, wie bin ich finanziell aufgestellt, wie risikofreudig kann ich sein, ohne mich selber irgendwie zu stark ins Verderben zu stürzen, wenn alles schief geht, ne? Worst-Case-Szenario einmal checken. Und dann sich vernetzen mit Frauen, die es schon mal gemacht haben oder im Startup-Verband beitreten und sich da ein Netzwerk holen. Es gibt viele Tipps, Gründungsunterstützung, es gibt Fördergelder, es gibt auch gerade, wenn ich eben nicht schon wie jetzt in meinem Fall irgendwie 15 Jahre irgendwie gut verdient habe und da kein Risiko habe, ganz, ganz viele Möglichkeiten, es in jedem Fall zu machen. Weil das wäre nämlich mein wirklicher Tipp. Macht es. Selbst wenn es nur eine Idee ist und keiner weiß hinterher, ob das was wird oder nicht. Macht es wegen der Erfahrung und dass ihr nicht später mit 80 irgendwann denkt, ich habe eigentlich mein ganzes Leben lang das nicht gemacht. Ich glaube, man muss es einfach machen. Und manchmal werden da ganz coole Dinge draus. Und manchmal klappt es nicht und dann macht man was anderes. Ist dann plötzlich Serial-Founder und hat sowieso die Mega-Experience und macht dann halt im zweiten oder dritten Anlauf das, was am Ende funktioniert. Aber man weiß es halt vorher nicht, ne?
Ja.
Nee.
Und vielleicht noch der dritte. Macht es trotz Kinder- oder Familienthemen. Und es gibt immer einen Weg.
Ja, das hatten wir auch schon mal in einer anderen Folge, dass sich die Frauen da immer sehr verantwortlich für fühlen. Ich weiß nicht, ob die Männer diesen Gedanken teilen. Vielleicht auch einige, die denken, Mensch, ich bin jetzt hier der Verdiener für die Familie und das muss irgendwie alles Konstanz haben. Aber ich glaube, es fordert wirklich einfach ein bisschen Mut und ein bisschen Ausprobieren, auch gerade auf weiblicher Seite, sich davon frei zu machen, zu sagen, keine Ahnung, vielleicht ja auch einfach mit so einem Zeitlimit, ne? Ich probiere das jetzt ein Jahr und wenn es dann nicht geklappt hat oder mich nicht glücklich macht, gehe ich zurück in Konzern oder.
Das war ja auch unser Plan B. Also da machen wir nach einem Jahr wieder was Vernünftiges.
Ja, doch.
Also ich meine, auf Dauer kann man das, also so viel Backup hatte ich jetzt auch nicht aufgebaut. Nee, also es ist tatsächlich, es war so eine Zeitschiene und das hilft. Und trotzdem, ich meine, jetzt sprechen wir von dem Switch von Konzern in die Gründung zu gehen. Ich finde es auch völlig legitim, im Konzern zu bleiben und Karriere heißt ja auch nicht immer, es muss die Führungsfunktion sein, sondern ich mache genau den Job, auf den ich Lust habe. Und mit den Stunden, die der erfordert oder die ich bereit bin, da zu arbeiten und arbeiten möchte. Und es gibt einfach Phasen im Leben, da ist es auch völlig okay, dass man da mal so mitschwimmt und auch Komfortzonen nutzt und dann vielleicht auch die Idee dann macht, wenn ich dann den guten Kindergartenplatz habe für mein Kind oder weiß, ich kann das irgendwie stemmen und ich gehe da selber nicht unter.
Super.
Ja. Ich bin total geflasht von deiner Energie und von dem nach vorwärts gewandten. Also ne, du bist ja auch heute Morgen schon so reingekommen und das spürt man total. Also ich finde, du bist eine sehr treibende, sehr positive, sehr bewegende Energie und das nehme ich mir total mit. Und gleichzeitig auch dieses auch mal zuzugestehen, zur Ruhe zu kommen im Zen-Kloster und mal mit sich zu sein. Das nehme ich mir nämlich auch schon seit Jahren vor. Mal,
Ach echt, das ist cool. Ich habe
diese Vipassana. Das, aber wenn du 5 Tage ist vielleicht ein guter Start und nicht gleich die 10. Thailand wäre ich beinahe.
Hart.
Ja, ich bin Thailand im Kloster gegangen und da konnte man die auch sehen, wie die da sitzen mit ihrem Wecker und Gehmeditation machen. Also das nehme ich sehr mit. Also vielen Dank fürs Teilen dafür und dafür, dass du hier uns Einblicke gegeben hast in deinen Weg, in deinen Mut und in deine Ideen und was da noch so alles kommt. Also hat mich sehr inspiriert, total.
Das freut mich sehr.
Ja, vielen Dank, dass du heute hier warst. Wir wünschen Hey Ninni natürlich auch alles Gute für die nächsten paar
runden, dass ihr viele tolle Firmenkunden gewinnt. Und ich werde auch nicht müde, das Produkt zu empfehlen.
Also wir nutzen das mir ja fallen auch. Da auch schon.
Ich schicke euch mal gerade so ein paar Herzen ja hier durch. Also
und bitte, dass euer, ja, wenn ihr so irgendwie noch eine PDF irgendwas habt oder her damit. Also mir fallen auch einige ja ein.
Genau.
Kann ja nicht angehen. Also ich höre von so vielen Frauen, die echt strugglen, und die, eure Lösung ist ja genau das, was es braucht. Also mehr davon.
Vielen Dank. Und um jetzt nochmal ganz kurz abzubinden zu der Statistik vom Beginn, wir wollen nicht in die 50er zurück, sondern wir brauchen die ganze Power und die Männer und alle auch dafür, dass wir, und gerne auch Unternehmen, die bereit sind.
Ja, voll gut.
Ja, cool. Danke dir.
Dankeschön.